Gott macht keine Spielchen mit dir. Fragst du dich manchmal, ob du ein echter, sozusagen erfolgreicher Christ bist? Man kann das nicht auf einer objektiven Skala messen, zum Glück. Aber es gibt Anzeichen. Und ein Anzeichen ist sicher: Du fühlst dich in deinem Glauben bedrängt, angefochten, versucht. Jeden Tag, jede Stunde erlebst du Situationen und Gedanken, in denen du dich ganz klar für Jesus und Gott entscheiden musst oder eben gegen ihn. Du musst kämpfen, um auf seiner Seite zu bleiben. Wenn Jakobus recht hat, dann ist das das Normale. Das Anzeichen eines lebendigen Glaubens, weil es darum geht, standzuhalten. Und in der Meinung von Jakobus heißt es sogar, dass das ein Zeichen von Seligkeit ist. Selig der Mann, und das gilt sicher auch für die Frauen, also der Mensch, der in der Anfechtung widersteht, stark bleibt, aber nicht stark bleibt aus eigenen Kräften, sondern weil er sich auf Gottes Seite schlägt und weil er Jesus anruft, ihm zu helfen. Und dass das normal ist, da ist Jesus das beste Zeichen. Ihr wisst, dass Jesus gerade am Anfang seiner Wirksamkeit, bevor es also so richtig losging, in die Wüste gesandt wurde und dort dreimal sozusagen die umfassende Versuchung schlechthin erlebt hat. Über die alle Maßen hart versucht worden ist. Und am Ende seines Lebens, seines irdischen Lebens, war es noch mal schlimmer. Da war er in Gethsemane so versucht, dass man, der in der Bibel steht, er hat sozusagen Blut geschwitzt vor lauter innerem Kampf. Also kann eine Versuchung als solche, eine Anfechtung, nicht ein Zeichen für mangelnden Glauben sein, sondern eher für einen Glauben, der eben wirklich herausgefordert ist, der lebendig, der vital ist. Aber jeder, dem das passiert, und sagen wir mal jetzt nicht so die kleinen Dinge, die man so einigermaßen gut vielleicht für Gott entscheiden kann, sondern die großen, schwierigen oder die Dinge, die ein Leben lang oder jahrelang verfolgen, Angewohnheiten, Zustände, wo man sagt, warum wird das nicht anders? Warum falle ich immer wieder auf diese gleiche Falle herein? Da kommt dann schnell die Frage, wer macht das eigentlich? Wer versucht mich denn hier? Macht Gott Spielchen mit uns? Will er wissen, ob wir ihm noch treu sind, ob wir treu zu ihm halten? Ist Gott so wie Kinder, die einen Hindernisparcours für Ameisen machen und sie dann doch platt treten? Sind wir sozusagen der Flohzirkus Gottes? Und wie ist das zu verstehen, wenn wir jedes Mal, fast jeden Gottesdienst beten, führe uns nicht in Versuchung? Ich glaube, wir müssen hier unterscheiden, was sozusagen der Raum der Anfechtung ist und was die Versuchung wirklich ist. Wir müssen sagen, Gott lässt uns Lebensumstände erfahren, in denen Versuchungen auftreten. Reichtum ist ein Lebensumstand, der ein ziemliches Gefahrengebiet ist. Armut aber auch. Langeweile ist ein Gefahrengebiet. Stress ist ein Gefahrengebiet. Leid, Krankheit, aber auch Überfluss. Wenn wir bestimmten Lebensumständen ausgesetzt sind, dann ist das wie bei der Pandemie. Unsere Widerstandskraft muss stark sein. Und wenn die nach und nach herabgesetzt ist durch die Lebensumstände, dann hat der Versucher, und die Bibel nennt das hier den Teufel, ein leichteres Spiel als vorher. Er kommt eher an uns heran und gewinnt Raum in unseren Gedanken und in unseren Herzen. Und Gott gerät ins Hintertreffen. Jesus ist dann plötzlich nicht mehr so wirklich sichtbar und da. Leider ist das anders als bei Jesus, als er versucht wurde. Wir erkennen oft nicht, was uns da versucht, oder wir erkennen es erst nach einer gewissen Zeit. Bei Jesus war es ja so, dass er sagte, ha, geh weg, was willst du von mir? Bei Luther, da flog ein Tintenfass, weil er die Versuchung in die Flucht schlagen wollte. Nicht immer erkennen wir das so klar. Die Versuchung gewinnt Kraft und Einfluss, und weil wir die Nähe zu Jesus verlieren, weil unsere Bindung immer löchriger wird und er schwächer wird, darum kommen wir in die erste Versuchung. Die erste Versuchung heißt, ich mache es selbst. Ich mache es aus eigener Kraft. Ich bin versucht, aber mein Glaube ist ja stark, ich halte mich daran fest. Nein, wir können uns nicht an unserem Glauben festhalten, wir müssen uns an Jesus festhalten. Ich mache es selbst, ich mache einfach weiter, merkt ja keiner, dass mein Glaubensleben gerade zur Zeit nicht so super ist. Ich gehe immer zum Gottesdienst und so, die merkt schon nichts. Und ich mache weiter aus eigener Kraft, da wird schon, irgendwie werde ich das schon schaffen. Oder wenn mich etwas lockt, dann versuche ich aus eigener Kraft, mich abzulenken, irgendeine andere Möglichkeit zu finden. Das sind alles keine falschen Entscheidungen, aber es sind Entscheidungen, die wir aus uns heraus fällen. Die wir sagen, ich will den Versucher bekämpfen, und damit fliegen wir auf den Bauch. Das klappt nicht. Wir müssen uns auf Jesus Christus berufen und sagen, ich stehe hier, ich armer Tropf, und habe keinen Funken Kraft, dieser Versuchung zu widerstehen, aber ich habe einen starken Kämpfer an meiner Seite und der haut mich hier raus, und das ist Jesus Christus. Und der gibt uns oft ganz andere Ideen als das, was wir selber so uns ausdenken. Aber leider, und das hat der Jakobus hier wunderbar beschrieben, läuft es meistens anders. Es läuft so, dass wir der Versuchung in die Falle gehen. Eine der Versuchungen, die gar nicht so sündig ist und so schlimm klingt, ist zum Beispiel Bequemlichkeit. Bequemlichkeit ist etwas, was ja durchaus manchmal auch schön ist und erlaubt ist. Gott ist ja nicht einer, der uns durchs Leben hetzen will. Aber Bequemlichkeit wird dann zum Gefahrengebiet für Versuchungen, wenn meine Entscheidung eben ist, meine Bequemlichkeit ist wichtiger als die Stimme Gottes, als das, was ich erkenne, als das, was ich aus meiner Bibel lese oder aus dem Gespräch mit Geschwistern oder manchmal sogar aus der Zeitung heraus gewinne und sage, ich müsste eigentlich das tun. Du hast vorhin von den Werken gesprochen, von den Taten des Glaubens. Wir können nicht verharren und sagen, ja, ich bin ja jetzt gerettet. Übernächsten Sonntag rede ich wohl darüber, was das heißt, dass der Glaube Ausdruck finden muss. Aber Bequemlichkeit verführt uns, die Dinge aufzuschieben, die Dinge vielleicht morgen zu erledigen, unser Wohlbefinden in den Mittelpunkt unseres Lebens zu stellen. Die moderne Gesellschaft hat viele Sätze, die das dauernd wie ein Mantra wiederholen, Hauptsache es tut dir gut. Nein, es ist nicht die Hauptsache. Es ist gut, wenn es dir gut tut, aber es ist nicht die Hauptsache. Wir erfinden Ausreden, wir lenken uns von Jesus ab, seine Stimme wird leiser und dann folgt die Sünde auf dem Fuß. Die Versuchung ist nicht die Sünde. Aber das, was aus der nicht bestandenen Versuchung folgt, das ist die Sünde. Unaufrichtigkeit, Selbstverliebtheit, faule Dinge, die uns gerade nicht gut tun und unseren Glauben stoppen. Und ohne einen Stopp, ohne eine Umkehr, ohne eine Korrektur an der Stelle, würde es so weitergehen bis zu unserem geistlichen Tod. Wieso heißt es dann im Vaterunser, ganz kurzer Exkurs, führe uns nicht in Versuchung? Vielleicht müsste man sagen, Gott lässt uns Versuchungssituationen erfahren, aber er ist nicht der Versucher. Er führt uns durch die Versuchung, aber er verführt uns nicht. Aber warum das Ganze? Könnte man nicht sagen, Gott, ich finde es toll bei dir, es ist schön, ich bin glücklich, ich bin erlöst, sperr mich in irgendeinen goldenen Käfig und wenn die Ewigkeit anbricht, dann sagst du Bescheid und holst mich raus. Wäre das nicht praktisch? Warum Druck? Warum Prüfung? Warum Kämpfe? Nicht, weil Gott Spielchen macht oder den immer strammer anspannt nach dem Motto, wann liegt sie denn oder wann liegt er denn auf dem Boden? Nein, Druck, Prüfungen und Kämpfe sind Gelegenheiten, Gott besser kennenzulernen. Wer noch nicht viel in Versuchung gekommen ist, der hat ein naives Bild von Gott. Das ist nicht falsch. Unsere Kinder haben das und die dürfen das auch und die werden damit erstmal Teenager und dann sieht man, was passiert. Aber wir müssen doch wachsen mit dem Bild und mit der Erfahrung und mit dem, was wir wissen und meinen und erkennen von Gott. Prüfungen, Kämpfe, Versuchungen sind Gelegenheiten, Gott besser kennenzulernen und unser Vertrauen zu vertiefen. Ich glaube, dass das viele von euch sagen können, wenn sie so ein paar Jahre oder Jahrzehnte zurückblicken und sagen, wenn ich das damals gewusst hätte, was da auf mich zukommt, und wenn ich gewusst hätte, wie schwer dies oder jenes wird, ich hätte das nicht durchgehalten. Wenn er nicht bei mir gewesen wäre, keinen Tag hätte ich durchgehalten. Wir brauchen solche Gelegenheiten, solche Lernsituationen, um tiefer zu erkennen, unser Vertrauen wirklich auf eine gute Basis zu stellen. Wirklich zu merken, das trägt mich wirklich. Und darum wird es mich auch noch tragen, wenn die ganz entscheidenden Situationen am Ende meines Lebens kommen. Solche Situationen, solche Versuchungssituationen sind auch wichtig, um besser zu verstehen, was Gott ist, wie Gott ist. Und um ihn, und das schreibt Jakobus hier, um ihn lieben zu lernen. Wir sprechen nicht so oft darüber. Wir reden oft darüber, was bringt mir Gott? Was habe ich erfahren? Hat er mich geheilt? Hat er mir geholfen? Ist er sozusagen der Herr in meinem Leben? Ja. Alles gut und alles richtig und wahr. Aber das Entscheidende ist doch wohl, dass Jesus danach verlangt, dass er sagt, ihr sollt mich lieben. Nicht mehr und nicht weniger verlangt Jesus oder wünscht sich Jesus mit aller Kraft von uns. Ich glaube, der Jakobus hat auch nicht immer ein leichtes Leben gehabt. Ich habe letzten Sonntag so ein bisschen erzählt, wie das ist, der kleine Bruder vom großen Messias zu sein. Das ist vielleicht auch nur begrenzt romantisch. Aber er gibt uns ja hier so einen kleinen inneren Einblick in seine Biografie, indem er sagt, wenn du in Versuchung bist, dann musst du nicht glauben, dass Gott ein Spielchen mit dir macht. Gott täuscht dich nicht. Das ist seine Erfahrung. Gott macht dir nichts vor. Gott täuscht dich nicht. Er ist Wahrheit und Licht. Ihm und allein ihm kannst du vertrauen. Trotzdem ist das ja manchmal nicht leicht auszuhalten. Und natürlich fragen sich Menschen, warum passiert mir das? Gott geht mit uns in und durch schwere Situationen. Situationen, wo sozusagen die Versuchung vor der Tür liegt. Wir erfahren Katastrophen und Zusammenbrüche, quälende Zerreißproben, ungeklärte Rätsel, rasende Schmerzen, grenzenloses Leid. Und das tun wir, weil er ein Gott der Menschen ist, in einer verlorenen Welt. Das, was wir jetzt erleben, ist noch nicht so irgendwie halb gut, noch ein bisschen Reparatur und dann wird's schon. Sondern es ist eine verlorene Welt, die neu entstehen muss, die durch das Wort Gottes ganz neu aufbrechen und sich entwickeln muss. Wir leben in einem, leider muss ich das sagen, verworfenen Zeitalter. Und alle diese Situationen, die uns widerfahren, sind Kennzeichen dessen, weil wir als Menschen in dieser Welt leben. Und die Gnade ist nicht, dass Gott das alles wegbeamt oder wie gesagt uns auf eine goldene, einsame Insel stopft und sagt, warte mal, bis ich euch ganz erlöse, sondern dass er sagt, und ich bin da. Ich bin der Gott, der da ist, mitten in diesen ganzen Sachen, die dir passieren. Ich bin der Gott, der an deiner Seite ist und mit dir leidet und mit dir sich innerlich empört über das Leid und die Ungerechtigkeit von so vielen Menschen. Aber Leute, das kommt doch nicht von Gott. Das ist, glaube ich, manchmal eine Verzweiflung, die wir so sagen, warum tut Gott jetzt nichts, warum tut er mir das an? Aber wer wirklich Jesus lieb hat und Gott liebt, weiß doch, das ist doch nicht er. Das sind doch wir, das ist doch das, was entstanden ist. Nicht wir persönlich, sondern wir als Menschengeschlecht. Er lebt mit uns genau durch das, was wir leben und was Gott nicht will. Er muss sehen, wie es uns geht, was er nicht will. Manchmal schickt er Rettung. Manchmal blitzt das Zeichen der Gnade und der Barmherzigkeit auf. Aber Gott schickt uns nicht in eine Versuchsanordnung, um zu sagen, mal gucken, wie viel sie einstecken können. Und wenn sie dann noch hinfallen, dann habe ich ja wieder recht gehabt. Befreit euch und bittet Gott, in eurem Herzen mit solchen Vorstellungen aufzuräumen. Und das euch wegzunehmen und euch wieder neu darauf konzentrieren zu können, einen Gott zu haben, der euch wirklich liebt, der an eurer Seite steht, der es mit euch erträgt und der die Erlösung zur Hand hat. Du hast vorhin das nach der Einheitsübersetzung gelesen. Wir haben aber auch ein Lied gesungen. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Das letzte Lied ist ein Zitat von dem Jakobusbrief. Und das würde ich euch zum Schluss noch gerne noch einmal in Erinnerung rufen. Gott ist der, der Wahrheit und Licht ist. Vielleicht ist hier ein Stück drin, was die Menschen in der Antike kannten, das sogenannte der Januskopf. Wir sprechen auch von der Janusköpfigkeit einer Situation. Es gab einen Gott, der sozusagen zunächst freundliches Gesicht hatte und sich dann drehte und plötzlich eine ganz schreckliche Visage zeigte. Und die Menschen haben oft gedacht, mein Schicksal ist so. Es scheint alles gut zu sein und im nächsten Moment wendet es sich und alles ist ganz fürchterlich. Und vielleicht hatte der Jakobus auch Angst, dass sie das auf Gott Israels übertragen. Und es ist ja auch so. Gott ist in vielem für uns unergründlich. Wir kennen doch nur, weiß ich nicht, so und so viel Promille von ihm. Aber seine Zuwendung für uns ist absolut verlässlich und die ist klar und treu und voller Liebe, Güte und Wahrheit. Und das ist der Weg, für den sich Gott mit uns entschieden hat. Was wir sonst noch in ihm vermuten können, wissen wir nicht. Aber er hat sich mit uns entschieden, das so zu tun. Das ist sein Angesicht für uns. Darum hat er uns Jesus geschickt. Unsere Kämpfe bleiben. Aber sie sind nicht nur das geistliche Muskeltraining für Krisenzeiten, sie bleiben auch für Gott nicht ohne Wirkung. Gott ist ja nicht ein Trainer, der so am Rand steht und sagt, ja, ganz gut, machen wir noch 10 Liegestütze, sondern ihn berührt es doch auch, wenn er uns in den Kämpfen sieht. Er zittert mit uns, er schickt seine Engel, das haben wir doch als Zeugnis von Jesus Christus gelesen. Es berührt Gottes Herz, uns kämpfen und strugglen zu sehen. Und darum sagt er, die, die das tun, das ist für mich die erste Etappe der Rettung der Welt. Das ist für mich, das sind die Erstgeborenen, die Liebsten, die Besten. Das ist sozusagen Goldstandard. Das sind die, die in Kämpfe und Versuchung geraten, die zittern und zagen und oft genug auf die Nase fallen, aber die sich immer noch erinnern, da ist einer, der hat für mich gekämpft und ist nicht auf die Nase gefallen und hat gewonnen und hat gesiegt und auf den kann ich mich verlassen. Und an dem halte ich mich fest und durch den werde ich durch diese Versuchung kommen. Denn er ist treu und gerecht. Irrt euch nicht, meine Lieben. Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts. Bei dem ist keine Veränderung noch Wechsel von Licht und Finsternis. Er hat uns geboren von seinem Willen durch das Wort der Wahrheit, damit wir die Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Amen.